Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Moin und herzlich willkommen zu dieser Episode von Wasserkünste, dem Podcast über Wasser in Garten, Kunst und Kultur. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und heute geht es auf den Teller und über den Tellerrand hinaus. Denn in der heutigen Episode geht es um Fische und um die Kultur von Fischen. Und mein heutiger Gast war als Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Rostock tätig. Dort arbeitete er von 2019 bis 2023 an einem Projekt zur Leistungssteigerung und zur Optimierung vom Prozesswassermanagement bei der Produktion des afrikanischen Raubwelses. Und er ist begeistert von Wasser. Er hat sein Master of Science in Aquakultur und Spezialisierung in Nachhaltigkeitsmanagement und Kreislaufwirtschaft gemacht. Diese Expertise bringt er heute in der Firma Schierbecker.org ein, um innovative Lösungen und nachhaltige Lösungen in der Landwirtschaft zu entwickeln, zu perfektionieren und zur Marktreife zu bringen. In dieser Episode wird er uns einen Überblick geben, wie Fischzucht in anderen Ländern und Kulturen funktioniert, welchen Stellenwert Fisch und Fischzucht haben und wie diese Kulturen die Chancen und Risiken bei der professionellen und industriellen Fischzucht in Aquakultur meistern. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Jan Klein von Schierbecker.org.
Und dann habe ich quasi meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und Aquakultur in Rostock studiert. Und man geht davon aus, dass ungefähr 25-50% des Methanausstoßes dadurch verhindert werden können, dass man diese Systeme mit Fischen besetzt. Der deutsche Konsument insbesondere ist ja leider sehr, sehr preisbewusst. Also wir fahren irgendwie mit dem Mercedes zum Discounter. Zum Beispiel der Franzose oder der Italiener gibt halt sehr viel mehr von seinem Einkommen für Lebensmittel aus, sodass er einfach eine größere Rolle spielt. Hier werden die Mangroven abgeholzt und in hochintensiven Systemen diese Fische produziert. Und die pfeifen wir uns dann mit Wonne rein. Aber die deutsche Biodiversität, die wollen wir nicht gefährden.
Moin und herzlich willkommen, Jan Klein. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Jan, wie geht's dir? Was machst du gerade?
Moin Jörg. Gerade nehme ich einen Podcast mit dir auf. Ich freue mich, dass ich dazu eingeladen bin. Und eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Mir geht's hervorragend. So langsam vertreibt die Sonne die Winterdepression und mein Vitamin-D-Pegel ist auch wieder auf einem gesunden Niveau, würde ich sagen. Also alles im Lot.
Brauchen wir auch, ne? Sonne ist unglaublich wichtig.
Also, absolut. Sonne und Wasser.
Ja, und schon sind wir beim Thema. Danke für den Übergang. Trotzdem nochmal vorneweg eine kurze Vorstellung deinerseits, von deiner Person, weil unsere Zuhörer oder ja, wissen ja nicht unbedingt, wer du bist. Wer ist Jan Klein und was macht Jan Klein? Wo kommt er her? Was macht er? Wo will er hin? Was tut er?
Ja, wo fange ich da an? Am besten vom Anfang. Geboren bin ich im schönen Bergischen Land in Remscheid. Ich weiß nicht, ob das dem geneigten Zuhörer irgendwas sagt. Gibt es nicht viel Gutes zu berichten. Ist die Geburtsstadt Konrad Röntgens. Ansonsten kennt man es vom Stau auf der Autobahn A1. Die älteren Zuhörer kennen vielleicht noch die Stadt im Zusammenhang mit dem Flugzeugabsturz, der da irgendwann geschah. Mhm. Aber im Kontext zum Podcast ist es tatsächlich immer alle Jahre wieder die regenreichste Stadt Deutschlands. Und wir haben ein geflügeltes Wort in Remscheid, dass wir den Sommer am warmen Regen erkennen.
Wow. Okay.
Da regnet sich alles ab. Nach der Eifel kommt das Bergische Land und dann die Wetterlage bedingt, dass da viel Wasser vom Himmel kommt. Ja, was kann ich noch mir sagen? Ich habe nach dem Abi als typischer Vertreter eines XY-Chromosomanten kein konkretes Ziel vor Augen gehabt, wo es beruflich hingehen soll. Und wenn man nicht weiß, was man machen soll und will, dann studiert man BWL. Ich wollte eigentlich Medizin, auch familiär bedingt bestand da Interesse, aber der NC wurde leider nicht erfüllt. Und so habe ich mich dann dem BWL, also besser gesagt European Business Management Studium gewidmet. Und dann aber irgendwie am Ende gemerkt, dass der reine Selbstzweck Wirtschaften um der Wirtschaftlichkeit willen mich irgendwie nicht erfüllt hat. Und dann habe ich quasi meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und Aquakultur in Rostock studiert. Also ich bin großer Fisch- und Angelfreund und so habe ich mich dann dem Thema gewidmet und dachte, ich muss mir eine Branche suchen, die mich auch leidenschaftlich berührt. Und dann gab es eine der wenigen Stationen in Deutschland, wo man das studieren kann, Masterstudium Aquakultur, habe mich dafür entschieden. Genau, und bin dann an der Uni geblieben, habe da promoviert. Ich promoviere noch, befinde mich gerade in den letzten Zügen und jetzt geht aber eine neue berufliche Phase los und arbeite jetzt immer noch in der Wissenschaft, mehr oder weniger, allerdings für die Firma Schierbecker. Und ja, mein Werdegang an der Uni war auch der Nachhaltigkeit in der Aquakulturproduktion gewidmet und da sind wir auch immer noch zugange heute mit der neuen Station.
Du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass du eine starke Affinität zum Wasser hast, also Angeln, Wasser, Sport eventuell auch. Was fasziniert dich am Wasser?
Ja, ich habe mir natürlich hier auch in Vorbereitung die vorangegangenen Podcasts angehört und abseits von der klassischen Faszination, das Element Wasser, Ursprung allen Lebens, würde ich hier vielleicht anführen wollen, dass, ja, also mich hat es eigentlich schon von, seit ich denken kann, irgendwie angezogen. Ich bin in dem Glück aufgewachsen, meine Familie hatte ein Ferienhaus in Nordholland und ja, meine glücklichsten Kindheitserinnerungen, die ersten auch, da denke ich an Kescher und Kanäle, den Modder, den wir da rausgeholt haben, um dann mit Knien drin steckend die Hände natürlich auch die Kreaturen rauszufischen und zu gucken, was da alles kreucht und fleucht und auch an der Nordsee natürlich jeden Stein umgedreht und da das Leben beobachtet, die Einsiedlerkrebse, Strandkrabben, alles, was da so gibt. Irgendwann genau kam das Interesse fürs Angeln auf. Meine Eltern waren in Jugendjahren in Norwegen unterwegs und das finde ich immer schon irgendwie die Erzählung davon, fand ich immer beeindruckend. Und wir haben dann auch zusammen das Angeln angefangen, mein Bruder und ich. Und auch in der Nordsee Krabben geschoben. Also da hat man so einen kleinen Kescher mit so einer abgeschrägten Holzkante und dann schubbert man da über den Sandboden und dann hat man im Idealfall ein paar Nordseekrabben im Kescher. Und die wurden dann meiner armen Mutter zugeführt, die daraus irgendwie kulinarisch was zaubern musste. Und ja, seitdem einfach zieht das Wasser mich magisch an. Aus vielerlei Gründen. Ich glaube, es ist einfach was Besonderes, auch wenn man ja als Mensch, als Landsäugetier, man wächst mit den Eindrücken auf, die einen ständig umgeben. Und das Wasser hat natürlich irgendwie was Geheimnisvolles, was Mysteriöses. Man kann nicht ständig hineinblicken und dann, wenn man sich damit beschäftigt, hat es halt eine unglaubliche Faszination. Und es ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass Wasser eine besondere Anziehung auf Menschen hat. Also es ist unter anderem eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem. Stresshormone werden reduziert, Glückshormone werden produziert. Es hat sogar einen Namen, das sogenannte Blue-Mind-Phänomen, beschreibt die meditative und entspannende Wirkung auf unser Gehirn in der Nähe zu Wasser. Und es gibt wohl sogar Studien, ich rufe das nicht alles aus meinem Gehirn, aber ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert. Es gibt auch Studien, die besagen, dass Depressionen und Angststörungen deutlich weniger vertreten sind bei Menschen, die in der Nähe zum Wasser wohnhaft sind. Das finde ich einfach unglaublich nachvollziehbar, weil es mir auch so geht.
Jetzt hast du ein bisschen was zum Fischen erzählt. Ich schließe daraus, du angelst, aber du bringst es nicht selber auf den Teller. Das macht jemand anders.
Ja, also das Essen damals hat die Mutter noch auf den Teller gebracht, weil man als Zwerg dann noch nicht in der Lage ist, über die Herdkante zu gucken. Aber mittlerweile beschäftige ich mich sehr, sehr gerne und leidenschaftlich mit Lebensmitteln und auch der Zubereitung derer. Also wirklich alles, was es so gibt. Das kann auch gerne vegan oder vegetarisch sein, aber auch sehr, sehr gerne Seafood. Also ich habe einfach große, große Liebe für Lebensmittel und die Beschäftigung mit Essen und mit
Du arbeitest ja mit Fischen und mit Wasser. Was macht für dich den Reiz aus, mit diesen beiden Dingen zu arbeiten, also in einer Aquakultur zu arbeiten oder mit einer Aquakultur und dann auch noch zu studieren?
Ja, gibt's viele Gründe für. Ich denke mal, die Faszination, generell etwas zu produzieren oder mit seiner eigenen Hände Arbeit dann ein Ergebnis am Ende nachzuvollziehen, das kann irgendwie jeder Kleingärtner oder vielleicht auch Handwerker verstehen. Einfach den Aspekt, dass man hegt und pflegt, sich Mühe gibt oder was tut und am Ende kommt da ein erfahrbares Produkt bei raus. Das ist einerseits, finde ich, ein spannender Aspekt. Und ja, also für mich hat sich das so ergeben. Die ersten Erfahrungen habe ich da am väterlichen Gartenteich sein können tatsächlich. Da haben wir verbotenerweise immer alle möglichen Kreaturen eingeführt. Mein Vater fand das nicht so schön, wenn er es dann rausgefunden hat. Und ich habe einfach immer schon Faszination für Tiere und die Unterwasserwelt gehabt. Und das zu beobachten und zu gucken, wie sich das entwickelt, ist einfach unglaublich spannend. Und ja, speziell die Aquakultur ist auch einfach unglaublich divers und vielfältig. Das ist vielen Leuten immer einfach gar nicht klar. Wir haben, wenn wir über Aquakultur reden, 600 aquatische Arten in der Produktion. Also das beinhaltet natürlich auch Algen, Krustaceen, also Krustentiere, Weichtiere, Schnecken, Muscheln und auch Fische. Und selbst wenn wir uns nur die Fische angucken, dann sind das 27 Arten ungefähr, die 90% der Produktion ausmachen. Und nur ist da in Anführungsstrichen zu verstehen, weil wenn man sich die terrestrische Tierproduktion ansieht, dann haben wir da ungefähr so 10 bis 15 Arten. Und am Ende von den 10 bis 15 wird es dann auch schon exotisch. Also wir haben Rinder, Schafe, Ziegen, Hühner, Gänse, Enten, Puten. Und dann geht es schon irgendwie in Richtung Kaninchen, Pferde und dann vielleicht noch Wild, aber dann auch nur im Sinne von Gatterwild, weil ansonsten ist es natürlich keine Kultur, wenn man es einfach in der Natur entnimmt sozusagen. Mhm. Und da ist die Aquakultur natürlich unglaublich divers und hat viel, viel mehr Varietät zu bieten.
Woher kommt die Aquakultur? Gibt es da bestimmte Kulturen, Kulturkreise, die das schon ganz früh gemacht haben? Sind wir erst später aufgestiegen auf diesen, in dieses Thema eingestiegen in Deutschland?
Das kann man schon so sagen. Also es gibt verschiedene Entstehungstheorien der Aquakultur, aber die meisten sind eigentlich in Südostasien angesiedelt. Insbesondere dann auch in der Reisproduktion, dass Menschen dann festgestellt haben, wenn man besonders viele aquatische Lebewesen in der Reiskultur hat, dass der Reis dann tatsächlich besser wächst. Und dann hat man eventuell angefangen, das bewusst zu manipulieren und dann halt Jungfische eingesetzt in diese Systeme. Es gibt auch andere Entstehungstheorien, dass in Gezeitengebieten dann nach der Flut Pools zurückgeblieben sind, wo dann Kleinfische sich drin ja verfangen haben sozusagen und man dann diese Pools quasi gezielt ausgearbeitet und vertieft hat und diese Kleinfische dann irgendwann eventuell sogar angefangen hat zu füttern und dann festgestellt hat, dass es eine interessante Kulturform ist und den Menschen mit Nahrungsmitteln sorgen kann. In Deutschland oder im europäischen Kulturraum ist es wohl erst im Mittelalter entstanden. Die Römer zum Beispiel haben den Karpfen mitgebracht und da gab es dann die Mönche, die dann im Zuge der Fleischabstinenz dann doch auch die aquatischen Lebensformen kulinarisch verwerten durften, die nicht so richtig als Lebewesen gezählt wurden und dementsprechend durfte man dann tatsächlich auch Säugetiere, Biber zum Beispiel, wurde da auch als Fisch oder im weitesten Sinne als Fisch definiert. Und so ist auch die Aquakultur dann in den europäischen Kulturraum eingewandert und seitdem natürlich auch konstant weiter verfolgt worden.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist eine der größten oder die größte Karpfenkultur irgendwie im Fränkischen, ne? Also da, wenn wir unten Nürnberger Ecke ist, hängt das dann auch mit den Römern zusammen, dass die nicht viel weiter nach Norden gekommen sind? Oder wie kann ich mir das erklären?
Ich glaube, die sind ja doch noch ein Stückchen weiter nach Norden gekommen, ja. Aber es wird wahrscheinlich auch geografische Gründe haben. Da ist auch ein großer Karpfenzuchtbereich in Deutschland, ist auch die Lausitz zum Beispiel. Ah. Aber ja, ich gehe schon davon aus, dass es eine Rolle spielt. Kann ich hier konkret jetzt gar nicht sagen, aber...
Die Asiaten, habe ich jetzt daraus verstanden, haben sich früher dieser Thematik gewidmet. Eigentlich eine Frage, die erst später kommen wollte. Ich finde sie aber sehr spannend, weil du sie an dieser Stelle schon kurz angedeutet hast. Diese Kombination zwischen Reis und Fisch. Woher kommt das Gute? Ist das das Düngen durch die Ausscheidungen des Fisches oder weil er quasi Nützling ist, der die Schädlinge frisst, die den Reis sonst angreifen würden? Wieso funktioniert dieses Zusammenspiel so gut?
Also beide Faktoren, die du genannt hast, spielen da eine Rolle. Reiskultur findet ja in der Regel unter Wasser statt. Ich glaube nicht ausschließlich, aber hauptsächlich. Und ja, es hat sich wohl ergeben, dass der geneigte Beobachter festgestellt hat, dass sofern da einiges an Kriechzeug und auch aquatische Lebensformen in diesen Feldern leben, der Reis einfach gesünder dasteht und vielleicht auch mehr abwirft. Und das liegt natürlich daran, dass die Tiere und die Fische in diesen Reisfeldern zusätzlich Nährstoffe liefern über ihren Stoffwechsel. Und irgendwann wurde dann angefangen, das gezielt zu steuern und die Fische dann hauptsächlich in die Reisfelder zu besetzen und dann natürlich auch zu füttern. Und man hat dann eine Kultur, der Reis, der sowieso da ist, und man hat dann natürlich noch eine Diversifizierung des Angebots oder der landwirtschaftlichen Produktion, wenn man am Ende dann noch Krabben oder Fische abwischen kann. Und das hat natürlich, das hat diverse Vorteile auch Umweltvorteile, Nachhaltigkeitsvorteile. Wir gehen ja davon aus, dass ungefähr 15% der weltweiten Methanemissionen tatsächlich im Reisanbau entstehen. Und Methan entsteht durch den anaeroben Abbau, also den Abbau unter Sauerstoffarmut oder Sauerstofffreiheit von Mikroorganismen, die organische Stoffe verstoffwechseln, und dabei entsteht Methan. Und wenn wir jetzt Fische da reinsetzen, also zum Beispiel Karpfen, Buntbarsche, Welse werden da oft reingesetzt, die schnuckeln dann so ein bisschen durch den Bodengrund und versorgen den Grund mit Sauerstoff, und dadurch wird tatsächlich weniger Methan produziert. Und man geht davon aus, dass ungefähr 25-50% des Methanausstoßes dadurch verhindert werden können, dass man diese Systeme mit Fischen besetzt. Und du hast natürlich dann auch noch den Vorteil, dass du weniger Pestizide einsetzen musst, weil die Fische natürlich auch Schädlinge fressen. Durch weniger Pestizideinsatz hast du eine höhere Biodiversität in diesem System, weil einfach weniger Lebensformen geschädigt werden durch einen Pestizideinsatz. Und du brauchst auch natürlich weniger Düngemittel, die du da einsetzen musst, weil die Fische über ihren Stoffwechsel, also die Ausscheidungsprodukte, natürlich den Reis dann auch noch düngen.
Das klingt für mich jetzt so, dass da wieder die Asiaten quasi einen Vorsprung hatten. Also die haben es einfach, die haben beobachtet, haben das gesehen, haben das dann umgesetzt. In Italien gibt es ja auch sehr große Reisfelder, da habe ich das noch nie irgendwie wahrgenommen, dass da Fische mit drin sind. Vielleicht, weil ich noch nie so nicht dicht dran war. Spielt das in Deutschland oder in Europa auch eine Rolle, oder ist es tatsächlich eher in den asiatischen Ländern, asiatischen Kulturen zu Hause?
Ja, die Kombination von terrestrischen Pflanzen und Wasserlebewesen ist natürlich in Europa mitunter schwierig. Du hast natürlich recht, in Italien gibt es durchaus auch Reisanbau. Wüsste ich jetzt auch nicht, dass da Fische eingesetzt werden. In unseren Breitengraden, in der klassischen Landwirtschaft, sind mir solche Verfahren eigentlich fremd. Was es allerdings gibt, zum Beispiel in Nordamerika, gibt es auch eine Reis- und Flusskrebs-Koproduktion oder auch eine Mais- und Flusskrebs-Koproduktion mit den gleichen Vorteilen. Beim Mais ist es dann so, dass die Felder abgeerntet werden und dann geflutet und mit Flusskrebs-Jungtieren besetzt werden. Aber in der Reiskultur geht das auch parallel.
Ich finde das mega spannend, weil das ein kurzer Ausflug in die Kulinarik. Reis und Fisch passt ja in einem Risotto einfach hervorragend zusammen. Also warum haben die Italiener das noch nicht?
Das ist eine gute Frage. Ich schätze, die Italiener haben einfach zu viel leckeren Meeresfisch. Da gibt es ja durchaus Favoriten bei den Italienern. Also ich denke da an Wolfsbarsch, auch die Meeresche. Da ist der Süßwasserfisch einfach nicht so gern konsumiert. Ist ja in Deutschland letzten Endes nicht anders. Dass das wahrscheinlich eine Rolle spielt, dass einfach nicht so viel nachgefragt wird.
Bevor wir jetzt den Blick in die Aquakultur wagen, du uns noch mal ein bisschen erzählst, wie Aquakultur funktioniert. Es gibt ja diese Aquaponik-Anlagen, und das, was du gerade beschrieben hast, also Pflanzen und Fisch und dann in einem aquatischen System, ist doch im Prinzip eine Aquaponikanlage, oder? In dem Fall eben eine Freiland-Aquaponikanlage.
Absolut, absolut. Das ist genau das Prinzip, was bei der Aquaponik verfolgt wird. Und die Ursprünge der Aquaponik gehen eigentlich auf genau das auch zurück. Also da ist einmal die Reisfischkultur eine Ursprungstheorie, und dann gibt es noch eine andere Form in Mittelamerika, die sogenannten Chinampas am See Titicaca unter anderem. Jetzt frag mich nicht, wer war's? Maya, Inka, Azteken, ich sollte es wissen, kann es gerade nicht abrufen. Jedenfalls genau, einheimische Bevölkerung, die dann auf die Idee kam, aus Reet oder aus Schilf Inseln zu bauen und die auf den großen Seen vertreiben zu lassen und da dann fruchtbaren Boden drauf ausgebracht hat und da Landwirtschaft drauf betrieben hat. Und das hatte den Vorteil, dass die Kulturpflanzen natürlich das ganze Jahr über mit ausreichend Wasser versorgt wurden und diese eutrophen, also nährstoffreichen Seen dann auch die Kulturen, die Pflanzenkulturen mit Nährstoffen versorgen konnten. Und insofern ist das historisch betrachtet das Prinzip sehr, sehr alt. Allerdings die klassische Aquaponik, die hat sich erst so in den 70er Jahren entwickelt. Da gibt es auch Dispute darüber, wer das letzten Endes erfunden hat. Tatsächlich die erste wissenschaftliche Veröffentlichung dazu stammt aus Deutschland. Da hat ein Herr Ludwig Nägel, man muss ja auch mal ein bisschen Werbung machen, ein Verfahren entwickelt mit der Koproduktion von Fischen und einem Sandfilter, wo dann Tomaten von dem Fischwasser zehrten. Also die Fische verstoffwechseln das Fischfutter. Das ist hauptsächlich Stickstoff und auch andere Pflanzennährstoffe, die dann von den Fischen ausgeschieden werden. Und die Kulturpflanzen können dann diese Nährstoffe nutzen, um zu wachsen und reinigen im Gegenzug für die Fische wieder das Wasser auf. Das ist das Prinzip der Aquaponik.
Das klingt so ein bisschen wie ein Perpetuum mobile, das sich immer wieder selbst ernährt und selbst aufbaut. Und für mich klingt das nach der Lösung schlechthin und trotzdem dümpelt das Thema Aquaponikanlage bei uns irgendwie so vor sich hin. Also richtig aus dem umgangssprachlich aus dem Quark sind die noch nicht gekommen, oder?
Das hast du absolut richtig erfasst. Also das Interesse am Thema Aquaponik variiert über die letzten Jahre. Es gibt immer wieder Hochphasen und dann spielt es wieder eine geringere Rolle. Und letzten Endes, ich vermute, es liegt daran, je mehr Schleifen du in so ein System, in so ein kombiniertes System integrierst, die ja logisch gesehen eigentlich nur Sinn machen. Also es ist, wenn die eine Stufe der Produktion von der anderen Stufe profitiert sozusagen, die Abfallstoffe der einen Trophiestufe der Form der Kultur von der anderen profitiert, dann kann das nur Sinn machen. Allerdings verkompliziert das natürlich auch so ein System. Und in Deutschland ist es tatsächlich, oder generell ist es natürlich so, dass sich ganz, ganz viel über den Preis dann darstellt. Und wenn du ein organisches Produkt oder ein biologisch produziertes Produkt günstiger einkaufen kannst als ein aquaponisch produziertes Produkt, dann stellt sich natürlich die Frage, wer ist bereit, diesen Mehrwert, diesen Mehrpreis zu bezahlen? Und natürlich kennen ganz viele Leute auch das Verfahren Aquaponik gar nicht. Ich habe mich wissenschaftlich auch damit beschäftigt, die Wirtschaftlichkeit von Aquaponikanlagen darzustellen. Und das ist natürlich fragwürdig, wenn die Menschen noch überhaupt nicht wissen, was das ist und welche Vorteile das beinhaltet. Und das ist natürlich, verkompliziert ist auch die Prozesse. Also du hast dann verschiedene Komponenten in diesem System, in der Aquaponik. Die Hauptkomponente Fisch oder aquatischer Fruchtorganismus, die Bakterien, die nützlichen Bakterien, die du brauchst in diesem System und die Pflanzen dann. Und die haben alle unterschiedliche Anforderungen auch. Also das Ganze zu steuern, das Management solch einer Anlage ist auch einfach komplizierter als eine Standalone-Anlage zur reinen Hydroponik oder zur reinen Fischproduktion. Und letzten Endes dementsprechend auch investitionsintensiv. Und damit hängt es zusammen, dass sich das noch nicht so etabliert hat, wie es sich wünschenswerterweise hätte haben können.
Also ich habe ein bisschen dazu recherchiert, schon vor vielen Jahren, weil mich das Thema sehr beschäftigt hat. Einerseits, weil ich gerne koche, andererseits, weil ich aus dem gärtnerischen Bereich komme und dann sage ich, das lässt sich optimal verbinden. Ich fand ich fand dieses System hochinteressant. Und wenn du anfängst zu recherchieren, dann stellst du fest, das gibt es in anderen Ländern schon richtig viel, auch professionell. Und es gibt unglaublich viele Menschen, kann man bei YouTube einfach mal googeln, die Bauanleitungen stellen, die sitzen irgendwo in der Wüste oder die sitzen in einem ariden oder semi-ariden Gebiet und bauen selbst Aquaponikanlagen für sie als Selbstversorger mit auf. Eine habe ich sogar gefunden, die war irgendwo in Österreich in den Bergen. Die haben dann aber nur 6 Monate irgendwie gehabt zur Produktion, haben es aber trotzdem geschafft, dass die Forellen und die Tomaten so reif wurden oder groß geworden sind, dass man sie gut ernten konnte. Aber es bringt diesen Sprung in das wirklich Kommerzielle, also sprich diese Skalierung nach oben, die ist irgendwie noch nicht erfolgt, ne?
Das hast du perfekt zusammengefasst. Das ist genau mein Gedankengang zu dem Thema auch. Also es macht wirklich Sinn, dieses Verfahren in eben jenen Gebieten, wo du Wasserknappheit hast und wo Subsistenzwirtschaft wichtig ist. Also die, wo dann Menschen in so einem kleinen System einfach auch ihre Nahrungsmittel diversifizieren können, also dann verschiedene Lebensmittel einfach selbst produzieren in so einem kleinen System. Das lässt sich ja auch wirklich sehr günstig gestalten, sowas. Und Wasserknappheit, also die Wasserersparnis von einem Aquaponiksystem ist auch einfach ein wichtiger Faktor. Das kann das System liefern. So sind wir in Europa noch nicht, dass das ein entscheidender Faktor ist. Insofern, da macht es wirklich Sinn. Und in unseren Breitengraden ist es einfach schwierig, sowas wirtschaftlich umzusetzen. Du kannst es schaffen und es gibt auch, ich glaube, der Betrieb in Österreich zum Beispiel, den du ansprachst, ist ein gutes Beispiel dafür. Also es gibt durchaus ein paar sehr leidenschaftliche Pioniere, die das verfolgt haben und dann in Direktvermarktung diese tollen Produkte dann mit viel Marketing an den Mann bringen, zu dann auch attraktiven Preisen. Aber großindustriell oder in großem Maßstab sind die Leute dann doch eher in den Standalone-Bereichen, also in der großen Hydroponik, also in der erdelosen Pflanzenkultur, beziehungsweise die Ernährung der Pflanzen geschieht da über die wässrige Lösung, nicht über die Erde, über den Boden, oder in der reinen Aquakultur unterwegs, wenn man da einfach Skaleneffekte mitnimmt und dementsprechend dann die Produkte einfach ja konkurrenzfähiger angeboten werden können. Und der deutsche Konsument insbesondere ist ja leider sehr sehr preisbewusst. Also wir fahren irgendwie mit dem Mercedes zum Discounter. Und zum Beispiel der Franzose oder der Italiener gibt halt sehr viel von seinem Einkommen, sehr viel mehr von seinem Einkommen für Lebensmittel aus, weil es einfach eine größere Rolle spielt. Das ist natürlich prinzipiell klischeehaft und irgendwie ist auch eine schöne Tendenz zu erkennen, dass es sich langsam ändert, aber es ist immer noch ein sehr wichtiger Faktor, warum wir noch nicht so weit sind, wie wir sein könnten.
Da hast du mir tatsächlich diesen Gedanken aus dem Kopf gegriffen, denn das ist mir gerade auch aufgefallen, dass ich denke, das ist eine kulturelle Herausforderung, die wir da lösen müssen, wie wir mit Lebensmitteln umgehen und wie wir sie wertschätzen. Die Länder, die du gerade genannt hast, Italien, Frankreich, kennen sie beide relativ gut, aber überhaupt auch die angelsächsischen Länder teilweise gehen anders mit Lebensmitteln um und schätzen sie auch mehr wert. Und ich glaube, wenn du eine Aquaponikanlage, und vielleicht ist das auch der Weg, den wir gehen könnten oder den die Aquaponik gehen könnte, wenn du kleine Anlagen zu Hause machst, dann ist das so ein bisschen wie dieses Urban Gardening oder wie dieses Schrebergarten oder mein selbst angezogenes Gemüse im Garten. Du schätzt es anders wert, weil es auch anders schmeckt. Und ich glaube, du wirst auch am Ende die aquatischen Lebensformen, die du dort dann erntest, anders wertschätzen, wenn du es selber kultiviert, gezüchtet, gepflegt, gehegt hast. Und am Ende schmeckt es einfach auch besser.
Absolut, da kann ich dir nur beipflichten. Es wird auch berichtet, dass aquaponisch produzierte Gemüse geschmacksintensiver sind. Und ja. Man kennt das ja, die wässrige Tomate aus Holland, das ist tatsächlich eher der Sorte geschuldet, als dem Anbauverfahren. Aber ja, ich bin da absolut einer Meinung, wenn Leute müssen sich mehr mit dem auseinandersetzen, was sie konsumieren. Und letzten Endes ist es irgendwie ein Kernaspekt des menschlichen Seins, Nahrung zu sich zu nehmen. Also für mich gehört das zu den wichtigen Dingen im Leben. Gut essen, gut schlafen, eine sinnstiftenden Tätigkeit nachzugehen und soziale Kontakte. Und die Reihenfolge war jetzt nicht unbedingt die richtige. Das kann man sich selbst zusammenwürfeln, aber ist halt ein Kernpunkt, der leider meines Erachtens im Schnitt zu wenig Beachtung findet.
Und das, mir hat mal ein Dozent, ein Hochschulprofessor gesagt, wenn ihr in die Aquaponik oder wenn du in der Aquaponik irgendwas erreichen willst, dann musst du dir ein System suchen, bei dem du in eine Nische gehst, um dort dann auch Geld verdienen zu können. Also jetzt nicht irgendwie Tilapien produzieren, weil die kommen einfach aus anderen Ländern sehr, sehr, sehr viel günstiger, sondern du musst dann, weiß ich nicht, einen Wolfsbarsch oder irgendein Krebs oder sonst irgendwas produzieren, wo du sagst, dafür kriege ich dann auch nochmal eine vernünftige Wertschöpfung hin. Anders wird es nicht funktionieren.
Theoretisch würde ich dem beipflichten. Das Problem ist, dass das Bewusstsein im Konsumenten hier einfach nicht so weit ist, dass er da so differenziert rangehen kann. Also irgendein abgefahrener Flusskrebs aus Australien ist theoretisch ein super hochwertiges Produkt, aber die Nachfrage danach ist halt nicht besonders groß. Und letzten Endes steht und fällt alles mit der Vermarktung. Wenn du da eine gute Infrastruktur hast, eine gute Anbindung, sagen wir mal, du bist in einer deutschen Großstadt unterwegs und hast dann auch ein gewisses Klientel, was bereit ist, da über den Tellerrand zu schauen und auch mal was Neues auszuprobieren, dann kann das alles funktionieren. Und Tilapia ist eigentlich ein toller Fisch, der in Deutschland gar nicht richtig stattfindet. Das ist einer der meistgezüchteten Fische der Welt tatsächlich. Mhm. Und in Amerika zum Beispiel das Chicken of the Sea bezeichnet. Und kann vegetarisch ernährt werden. Ist wirklich ein sehr nachhaltiges tierisches Protein. Und leider kennt man das aber nicht. Und man ist sehr, sehr wenig experimentierfreudig. Insofern, das müsste sich ändern, damit es vorangeht in der Thematik.
Da gibt es wahrscheinlich auch so Horrormärchen, die über die Fischzucht gerade aus asiatischen Ländern und Tilapien dann kursieren, so nach dem Motto, unter einem Gebäude und da fließen Fäkalien und alle möglichen Sachen rein und das wollt ihr dann essen. Und dann sind wir ja auch schon bei dem Thema, wie werden denn Fische kultiviert in Aquakultur? Gib uns mal bitte ein bisschen einen kleinen Einblick, wie funktioniert eine Aquakultur? Und wie müssen wir uns das vorstellen? Weg von diesem Gedanken, es ist alles nur Massentierhaltung. Also in Bildern erzeugen ja sofort Norwegen, Fjord, große Bassins und Lachse, die nur noch im Kreis schwimmen und darunter ist alles tot. So, ist es tatsächlich so oder geht's auch anders?
Ja, das ist jetzt ein Riesenthemenkomplex. Ich versuche mal strategisch da irgendwo anzufangen und also grundsätzlich würde man unterscheiden in der Aquakultur zwischen drei verschiedenen Produktionsformen. Da haben wir einmal offene Systeme, das wären genau die von dir angesprochenen, die klassischen Netzkäfige mit der Lachsproduktion. Da kennt man ja leider oft dann die sehr negativen Aufnahmen von mit überbesetzten Käfigen, mit kranken Fischen. Das ist aber wirklich ein absolutes Negativbeispiel. Da reden wir gleich nochmal weiter drüber en Detail. Ich würde erstmal dir die verschiedenen oder euch die verschiedenen Aquakulturformen näher bringen wollen. Also wie gesagt, diese offenen Systeme, da hat der Mensch einfach keinen Einfluss auf den Wasserkörper, kaum oder keinen Einfluss. Das wären, wie gesagt, die Netzkäfige, aber auch zum Beispiel Algenfarmen oder Muschelfarmen, also Kulturformen, die überhaupt nicht gefüttert werden, die eigentlich was Gutes für die Umwelt tun, indem sie dem System Ozean oder auch See Nährstoffe entziehen. Dann gibt's halboffene Systeme, das wären zum Beispiel Teiche, je nachdem, wie man es definiert, würden die auch offenen Systeme gerechnet werden, aber im Groben kann man sagen, halboffene Systeme, weil wir doch Einfluss haben, wir können den Wasserstand steuern, wir können die Teiche entleeren. Und Durchflussanlagen, das ist an einem Fließgewässer zum Beispiel, dass du dann dass den Wasserfluss abzapfst und durch Betonrinnen führst. Und da sind dann zum Beispiel Forellen drin und wird das Wasser auch ein bisschen aufgereinigt oder auch sehr intensiv aufgereinigt und dann wieder dem natürlichen Gewässer zugeführt. Und Teiche und Durchflussanlagen sind ganz klassisch in Deutschland und im europäischen Kulturraum eigentlich die traditionellen Formen der Aquakultur. Also wir haben hier sehr viel Karpfenteichwirtschaft, leider nimmt das zunehmend ab und Forellen spielen eigentlich die größte Rolle in der deutschen Aquakultur. Wenn man jetzt die Miesmuschel außen vor lässt, bringen diese Systeme auch die größten Tonnagen in der deutschen Aquakultur hervor. Und dann haben wir geschlossene Systeme. Das sind die sogenannten Kreislaufanlagen, auch als Recirculating Aquacultural Systems bezeichnet. Und die sind von Flächengewässern komplett unabhängig. Also das kann man sich vorstellen wie ein überdimensioniertes Aquarium prinzipiell, wenn Leute damit Erfahrung haben. Da gibt's dann der Fischhaltung angeschlossen Filterstufen, einmal mechanisch, da werden grob partikuläre Substanz, wird da rausgefiltert, also auf gut Deutsch die Fischkacke und nicht gefressenes Futter. Und dann gibt's noch eine biologische Reinigung, wo die Stoffwechselprodukte, die, wenn sie sich im System anreichern, dann irgendwann auch toxisch für die Fische werden, dann gereinigt werden. Also über Bakterien, nützliche Bakterien. Die verstoffwechseln Ammonium, Ammoniak, was von den Fischen ausgeschieden wird, und reinigen somit das Wasser auf. Und das ist in Deutschland auch tatsächlich die einzige zulässige Produktionsform. Wenn man jetzt in die Aquakultur investieren wollen würde, dann wäre das eigentlich die Produktionsform, die vorstellbar ist, weil die anderen sind eigentlich nicht mehr umsetzbar. Also ein Neubau von Aquakultur tangiert 7 verschiedene Rechtsbereiche. Also dicke Regularien müssen da erfüllt werden. Baurecht, Wasserrecht, Naturschutzrecht, Veterinärrecht, Tierschutz, Lebensmittelrecht. Und ja, es ist tatsächlich unglaublich kompliziert. Man kann nicht mal einen Teich ausheben und da ein paar Karpfen reinschütten. Insbesondere nicht wasserrechtlich und naturschutzrechtlich wird da oft mit Biodiversität zum Beispiel argumentiert, dass das die Biodiversität in Deutschland gefährden würde. Und währenddessen war aber zum Beispiel Pangasius, das wird dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt sein, auf Platz 4 oder 5 der meistgegessenen Fische in Deutschland vor ein paar Jahren. Und die werden im Mekong-Delta produziert, diese Fische, was nachweislich eine der biodiversesten Regionen dieses Planeten ist. Und da wird halt im großen Stil, werden die Mangroven abgeholzt und in hochintensiven Systemen diese Fische produziert. Und ja, die pfeifen wir uns dann mit Wonne rein, aber die deutsche Biodiversität, die wollen wir nicht gefährden. Das ist dann auch von der Gesetzgebung her fragwürdig.
Ja, also tatsächlich habe ich jetzt gerade am Wochenende einen Vortrag über die Aalhorner Fischteiche gehört, von einem Naturfotografen, der fantastische Aufnahmen gemacht hat und ganz explizit darauf hingedeutet hat, diese große Biodiversität, die es dort gibt in diesen Aalhorner Fischteichen, die in den, wenn ich das richtig im Kopf habe, in den 30er, also 1930er Jahren entstanden sind, gäbe es heute nicht, wenn das nicht immer noch eine bestehende Aquakulturanlage im Prinzip wäre.
Das gilt insbesondere für die extensiven Karpfenteiche, die haben einfach eine Biotopfunktion und die würden halt irgendwann verlanden und verschlammen und wären dann kein Teich mehr. Und wenn die aber bewirtschaftet werden, dann bleibt da Wasser drin und ja, Wasser ist Leben, das brauche ich dir nicht erklären. Und da siedelt sich dann allerlei biodiverses Leben an, ne? Sei es vom Insekt bis zum Fischotter, der auch entlang der Aquakultur sich wieder etabliert hat, mit vielen Problemen noch jetzt einhergehend. Also die Aquakulturproduzenten haben da klagvolle Lieder zu singen, aber es spielt durchaus eine Rolle, dass die Aquakultur auch der Natur was Gutes tun kann.
Du hast gerade einen Begriff genannt, den englischen Begriff. Kannst du noch mal sagen, wie hießen die Anlagen?
Ah, du meinst die Kreislaufanlagen? Recirculating Aquacultural System, also das heißt einfach nur Kreislauf-Aquakulturanlage. Das Wasser wird im Kreislauf.
Und das sind dann die RAS-Anlagen, umgangssprachlich. Genau. Okay, ja, super. Du hast ganz kurz erwähnt, zu deinem Leidwesen, so habe ich es zumindest verstanden, verschwinden die Karpfenteiche. Aus dem gerade genannten Aspekt der Biodiversität oder weil du Karpfen so gerne isst oder aus welchem Grund?
Ja, tatsächlich ist die Karpfenproduktion einfach zurückgegangen, weil der Karpfen immer weniger kulinarische Beachtung findet. Man kennt das. Wenn man Karpfen erwähnt im kulinarischen Kontext, rümpfen die meisten Leute erstmal die Nase und dann denken die an den Karpfen, den damals die Oma 10 Tage in der Badewanne erst hältern musste, damit er irgendwie einigermaßen essbar ist. Die Karpfenmoser, sagt man. Oder die Gründel natürlich im Schlamm und dann Bakterien drin, die aufgenommen werden und die den Geschmack verursachen. Geosmin ist das. Und diesen Geschmack, der ist im Winter allerdings deutlich weniger vorhanden und in Gewässern wie zum Beispiel im Aischgrund da im Frankenland auch da deutlich weniger, weil das einfach sehr sauberes Wasser ist. Also diese Vorurteile bestätigen sich da eigentlich nicht. Wenn man im Winter einen Karpfen isst und vor allem auch weiß, wie man den richtig zubereitet, das ist ein hervorragender Fisch, der vor allem auch wirklich nachhaltig ist. Es ist ja so in der Aquakultur, dass wir in der Regel oder generell im Fischkonsum, wenn man sich anguckt, was in Deutschland gern gegessen wird, dann haben wir da auf Platz 1 den Lachs, dann kommt irgendwie auch Thunfisch, ein bisschen Hering ist auch noch dabei, aber in der Regel orientieren wir uns da an Raubfischen. Und wenn du dann Richtung Aquakultur denkst, ist es prinzipiell so, als bist du Tiger mit Kühen füttern, weil diese Fische, Raubfische brauchen natürlich einen gewissen Anteil an tierischen Proteinträgern auch im Futter. Mhm. Und das hört sich natürlich wenig sinnvoll an. Das hat sich mittlerweile auch schon sehr stark geändert. Also große Anteile des Proteins im Futtermittel kommen mittlerweile aus pflanzlichen Proteinträgern. Es gibt noch alternative Proteinträger und die Forschung ist da sehr intensiv am Werke, das zu verbessern. Aber ein Karpfen ist eigentlich das nachhaltigste Nahrungsmittel im tierischen Nahrungsmittel, was man sich vorstellen kann. Weil so ein Karpfenteich, den musst du gar nicht füttern. Da schiebst du den düngst du ein bisschen an und dann bildet sich da drin die Nahrungskette, Phytoplankton, Zooplankton, und die Karpfen ernähren sich dann selbst. Und nach 2 Jahren hast du dann einfach tierisches Protein, was du der menschlichen Ernährung zuführen kannst. Und das ist eigentlich genial. Und gerät leider so ein bisschen in Vergessenheit oder findet nicht mehr so viele Freunde, wie es eigentlich sollte.
Das kann ich gut nachvollziehen, denn bei mir ist es tatsächlich, ich kann mich gut erinnern an diesen Karpfen, der zu Weihnachten dann in der Badewanne schwamm. Oh. Oder kurz vor Weihnachten. Und als Kind, du immer gesagt hast, den müssen wir irgendwie retten. Und wenn der dann rausgesprungen war und dann wurde er wieder reingesetzt und am Schluss sprang er dann irgendwie auch nochmal aus dem Ofen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also aus dem Topf oder sowas raus. Und obwohl er ja schon lange tot war, aber wo du denkst, oh nee, muss das jetzt echt sein? Und dann isst du ihn und dann ist er blau und du denkst, oh, und seitdem esse ich keinen Karpfen blau mehr. Ich finde das, oh. Allerdings ja. Kann ich gut nachvollziehen, dass wir, glaube ich, da einen Paradigmenwechsel irgendwie brauchen, ne? Also wir müssen dem Karpfen oder überhaupt den Fischen wieder so ein bisschen den Nimbus nehmen. Es ist was, schmeckt einfach nicht so gut, weil wir es von früher kennen, sondern sagen, Leute, es schmeckt heute umso besser, weil wir es nicht mehr so machen wie früher.
Genau so ist es. Eigentlich ist viele Zubereitungsarten von früher, du nennst jetzt den Karpfen blau, das ist ganz klassisch, dass die Leute das den Karpfen mit Karpfen blau assoziieren. Ich für mich muss zugeben, dass ich auch das mag, wenn da ordentlich Meerrettich bei ist, aber du kannst einen Karpfen zum Beispiel halbieren und richtig schön im Bierteig knusprig ausbacken. Und dann sieht das Produkt auch deutlich attraktiver aus. Ne? Und er ist ja bekannt dafür, auch Gräten zu haben. Auch da gibt es Möglichkeiten. Du kannst einen sogenannten Grätenschnitt machen, dann alle halben Zentimeter schneidest du runter auf die Haut, wenn du das Filet vor dir hast. Und dann brätst du den Kollegen Karpfen schön rösch an in der Bratpfanne und dann spürst du gar nichts mehr von den Gräten. Ne? Und dann ist es ein hervorragendes Produkt, diese Kenntnisse, wie man diese Fische richtig zubereitet, die gehen uns auch abhanden. Und ja, das ist einfach generell in unserer Ernährung weiter unten, wenn wir tierische Nahrungsmittel konsumieren wollen, was ja grundsätzlich gar nicht ausgeschlossen werden sollte. Man muss einfach ein Maß halten und dann sollte man sich auch zunehmend am unteren Ende der Nahrungskette orientieren, was einfach viel, viel nachhaltiger ist. Und da kommt dann genau so ein Fisch wie der Karpfen ins Spiel oder die gerade genannten Tilapien. Aber auch Quallen kann man zum Beispiel nicht essen. Da würden viele Leute sagen, so ein Schwachsinn. Aber die Asiaten können die zu Snacks verarbeiten, die irgendwie unseren Chips gleichkommen. Oder auch Algenchips zum Beispiel. Absolut köstlich, wenn man die mal probiert. Da würden wirklich viele Leute ihre Ressentiments vergessen. Und das dann auch, glaube ich, öfter mal konsumieren wollen. Nur man muss diese erste Überwindung kostet es. Und dann kann man sich vielleicht damit anfreunden.
Du hast dann schon wieder die Brücke geschlagen zu einem Thema. Also erstens, wir gucken wieder mal nach Osten, also von uns aus gesehen, von Deutschland aus gesehen nach Osten und sehen, die Asiaten sind oder die asiatischen Länder sind da deutlich weiter, weil sie mehr machen. Und du sagtest vorhin so eingangs in einem Nebensatz, dass es deutlich mehr ist als in der Aquakultur als nur der Fisch. Und tatsächlich so im ersten Moment assoziiere ich selber auch Aquakultur an sich nur mit Fisch. Ich müsste es besser wissen, weil wir in der Kieler Förde ja eine Aquakultur haben, die Muscheln produziert. Gib uns doch nochmal einen kurzen Einblick, was wird alles in Aquakulturen produziert? Also wo wir jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht dran denken, aber es vielleicht jeder von uns schon mal irgendwie auf dem Tisch hatte oder im Kühlregal oder morgen.
Ja, tatsächlich bezeichnet Aquakultur eigentlich alles, was an Kultur, an Nahrungs-, nicht nur Nahrungsmittelproduktion, an Wasserorganismus produziert wird. Und die Spannbreite geht da von der Mikroalge über die Makroalge zu detrivoren Organismen, also Muscheln, Krebstieren, Fische natürlich dann irgendwann auch, aber es reicht auch sogar hin bis dann über Amphibien zu Reptilien, Schildkröten, Alligatoren, Krokodile. Wenn jetzt irgendjemand auf die Idee käme, Meeressäuger zu züchten, dann würde das auch noch unter Aquakultur laufen. Also die Bandbreite ist unglaublich weit. Und dann auch in der Anwendung oder in der Verwendung der entstehenden Produkte genauso. Also Mikroalgen kannst du ja auf diverseste Weise einsetzen in der Nahrungsmittelindustrie, als Hilfsstoffe in der chemischen Industrie, Du kannst daraus Kraftstoff gewinnen, alles Mögliche, alles denkbar Mögliche hat prinzipiell mit der Aquakultur auch zu tun.
Ich habe kürzlich ein Gespräch mit einem Gewässerökologen geführt, da kam das Gespräch dann auf die Quagga, auf diese Muschel, die jetzt auch bei uns hier im Plöner See mehr als überhand genommen hat. Der See ist wunderbar klar und sauber, logischerweise, weil die natürlich unglaublich viel filtriert, weil es einfach so eine Riesenmenge ist. Wäre es eine Möglichkeit, ich fabuliere jetzt mal so ein bisschen, wäre es eine Möglichkeit, unter diesen Freiland-Aquakulturen sowas anzulegen, also quasi eine Nahrungskette aufzubauen, oben der Raubfisch und alles, was dort runterfällt, wird dann unten von den nächsten Abbaustufen, die wir dann auch wieder ernten können, aufgenommen, ob das jetzt Algen sind oder ob es Quagga sind. Ich weiß nicht, ob man Quagga essen kann, keine Ahnung.
Ja, könnte man mit Sicherheit essen, aber da ist auch die Ernte wieder sehr kostintensiv, weil die sehr klein sind und dünne Schalen kompliziert zu verarbeiten. Mhm. Außerdem Süßwassermuschel, Brackwassermuschel, da gibt es keinen so richtigen Markt für, aber theoretisch natürlich dennoch essbar. Was du ansprichst, gibt es in der Theorie zum Beispiel schon. Also wenn wir von diesen unsäglichen Netzkäfigen, die oft so verschrien und verpönt sind im Volksglauben, dann gibt es da zum Beispiel ein Verfahren, IMTA heißt das, Integrated Multitropic Aquaculture. Also es ist quasi Aquaponik in einem offenen System. Also unter diesen Netzkäfigen positionierst du Organismen, Muscheln, Seegurken, Algenkulturen in der Nähe, die Nährstoffe letzten Endes, die Fische ausscheiden, die über das Futtermittel eingetragen werden, dann wieder aus dem Wasser rausfiltern. Bei den Quaggermuscheln ist es so, dass das Problem eher ist, dass die so effektiv sind, dass die den Gewässersystemen sämtliche Nährstoffe entziehen und dann unsere Binnenfischer kaum noch Fische fangen können, weil die Quaggermuschel alles an Nährstoff vergenussferkelt und dann das Wasser so klar ist, dass eigentlich kaum Nahrung übrig bleibt für die anderen Lebensformen. Insofern, die Quaggermuschel ist ja auch invasiv, also unser Ökosystem hat sich noch nicht so lange mit der beschäftigen müssen. Hm. Und das ist ein großes Problem, dass sie, ja, wie gesagt, enorm viel Nährstoffe dem System entzieht. Wenn man das jetzt kombinieren würde mit einer Seeaquakultur, wäre das durchaus denkbar.
Du hast gerade gesagt, das ist eine invasive Art. Die müssen wir mit immer mehr invasiven Arten auch bei der Aquakultur rechnen. Also die zum Beispiel diesen Aquakulturen, den Netzkäfigen, also den Freiland-Aquakulturen Schwierigkeiten bereiten werden. Also ich meine, es kommen wieder Arten zurück, wie der Otter, was wir einerseits gut finden, andererseits vielleicht eben der Fischer nicht so gut findet oder der Züchter. Aber gibt's invasive Arten, wo du sagst, das wird dazu führen, dass es mehr RAS-Anlagen geben wird unter Dach?
Ja, das ist grundsätzlich ein Riesenproblem gewesen, vor allem muss man sagen, weil mittlerweile sind wir so weit, dass wir die Gefahren, die invasive Arten auf unser Ökosystem haben, dann auch irgendwie verstanden haben. Ja, man kennt das irgendwie in Australien, dass da irgendwas eingeführt wurde, um irgendwas anderes zu bekämpfen und dann hat das neu eingeführte überhand genommen und da gibt's auch im aquatischen Bereich Beispiele für zum Beispiel die asiatischen Karpfen oder generell der Karpfen, der international in Gewässer eingebracht wurde mit den europäischen Siedlern und der da jetzt in der lokalen Natur Riesenprobleme verursacht, weil Karpfen das Gewässer eutrophieren, die schnuckeln halt im Grund rum und dadurch wird das Wasser trüb. Also es gibt zum Beispiel in Australien oder Neuseeland gibt es horrende Strafen, wenn man angetroffen wird mit lebendigen Karpfen oder auch Tilapien. Die gibt es da zwar überall im natürlichen System, aber die gilt es sofort zu töten, wenn man sie fängt. Oder man darf, wie gesagt, nicht mal mit lebenden Fischen für den Gartenteich angetroffen werden. Das ist alles, dem ist ein Riegel vorgeschoben und in Deutschland ist es genauso. Also wir haben hier eine Liste mit invasiven Arten, die in der Aquakultur quasi nicht eingesetzt werden dürfen, dann in offenen Systemen sowieso nicht. In geschlossenen Systemen ist es nochmal was anderes. Da kommt ja kein Fisch irgendwie, besteht keine Gefahr, dass die Zuchtorganismen in natürliche Systeme einwandern. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein Riesenproblem und auch die Zuchtorganismen, wenn man da an den Lachs denkt, da gibt es ja dann immer wieder Fische, die ausbrechen. Und die dann die Laichgründe der Wildlachse beanspruchen und dann aber von der Kondition her stärker sind, weil die gefüttert wurden, einfach einen Vorteil haben, weil sich da durchsetzen und dann der Wildlachs nicht mehr so richtig fortbestehen kann und sich die Zuchtform dann einkreuzt. Also da gibt es durchaus Probleme. Aber ja, man lernt dazu und in Deutschland würde ich sagen, spielt das jetzt eigentlich in der Aquakultur keine Rolle mehr, weil die Möglichkeit gar nicht besteht, diese Arten in Aquakulturen zu produzieren.
Die invasiven Arten sind ja oft eine Folge von unserer Klimaveränderung, die wir draußen haben. Spielt die Klimaveränderung auch in der Aquakultur eine Rolle oder weil das mittlerweile geschlossene Anlagen sind, habt ihr das gut im Griff?
Ja, nee, durchaus spielt das eine Rolle. Ich muss sehen, wo das hingeht, aber mit Extremwettern sind natürlich so offene Systeme wie Netzkäfige oder so absolut exponiert. Und wenn da dann noch Dürre oder Temperaturschwankungen dazukommen, dann wird es natürlich irgendwann zunehmend schwieriger für die Produzenten, diese Systeme aufrechtzuerhalten. Also deswegen es geht eigentlich alles dahin, dass man oberflächengewässerunabhängige Anlagen konstruiert, also die sogenannten Kreislaufanlagen. Da wird zukünftig ein Großteil der aquakulturellen Produktion stattfinden.
Du hast gerade beiläufig erwähnt, dass es diese Netzanlagen zu Unrecht, zumindest teilweise zu Unrecht, einen negativen Ruf haben. Wieso?
Das ist tatsächlich, also wenn man das Wort Aquakultur dem Unbedarften vorwirft, dann ist es in der Regel doch wirklich negativ konnotiert. Also grundsätzlich wird da mit angezogenen Augenbrauen einer fragend angeguckt und das hat seinen Ursprung tatsächlich in den 80er Jahren, als auch wirklich noch Schindluder betrieben wurde. Also es ist ja eine relativ junge Tierproduktionsform und damals wurden noch in großem Stil Antibiotika zum Beispiel eingesetzt. Und da reden wir aber von den 80er Jahren. Das hat sich alles rasant entwickelt und seit den 90ern sind da dem Riegel vorgeschoben. Also es werden eigentlich quasi keine Antibiotika mehr eingesetzt, zum Beispiel in der Lachsproduktion. Da gibt es der Jungfischzüchter einen Multi-Impfstoff und das war's dann im Prinzip eigentlich. Und diese Aufnahmen, die man kennt mit diese völlig publos überbesetzten Aquakulturen mit den Fischen, die überall Wunden haben und parasitiert sind und so, das sind wirklich absolute Negativbeispiele. Das kann aber auch mal in einer korrekt geführten Aquakultur durchaus vorkommen. Dass das mal passiert, das findet in der terrestrischen Tierproduktion auch statt. Das sind halt die unschönen Seiten der Tierproduktion, aber in der Regel ist dem nicht so. Wenn man sich so ein Filet mal anguckt im Supermarkt, dann müsste das ja von Wunden übersät sein, wenn das wirklich alles so wäre, wie das kolportiert wird in den Medien teilweise. Also der Farmer hat da durchaus auch Interesse daran, dass er ein qualitativ hochwertiges Produkt erzeugt. Und da halten sich manche falsch auch einfach nachhaltig. Also wenn ich mir so Dokumentationen angucke, in der Regel sind die ja dann kritisch, und man liest da irgendwie die Kommentare auf YouTube oder so, dann zum Beispiel wird gerne behauptet, dass diese Lachse mit künstlichen Farbstoffen vollpumpt werden, damit die diese leckere orange Farbe kriegen. Und das ist prinzipiell sogar richtig. Die werden mit Farbstoff versorgt, um diese Farbe zu erzeugen. Dabei wird aber verschwiegen, dass diese Farbe, Astaxanthin heißt der Farbstoff, das ist ein Carotinoid-Pigment, auch natürlich steht und auch der natürliche Grund ist, wird über den Nahrungskreislauf angereichert im Fisch letztendlich, wird von einem Mikroalge produziert und über die Nahrungskette färbt sich das Fischfleisch dann orange. Und diesen Farbstoff kann man entweder natürlich herstellen über diese Mikroalgen oder man kann ihn auch chemisch synthetisieren. Aber dieser Farbstoff ist sogar gesund. Der hat zum Beispiel eine sehr hohe antioxidative Wirkung. Und das wird halt komplett anders dargestellt im Sinne von Chemiepumpe und damit das schön orange leuchtet. Und ja, man muss da durchaus mal die Details sich klar machen, damit man sich da ein fundiertes Urteil bilden kann überhaupt.
Ja, unter anderem deshalb machen wir diese Episode in diesem Podcast, weil ich finde, das ist ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Einerseits zu wissen, woher kommt mein Essen und andererseits, wie wird es produziert und was macht es mit unserem Wasser und was macht es am Ende natürlich auch mit uns. Und von daher ist das schon enorm wichtig. Du arbeitest ja jetzt in der Aquakultur und ihr habt geschlossene Systeme, ihr macht das Wasser extrem sauber und gut wieder für die Fische, damit die Fische gesund bleiben und dann entsprechend wachsen. Im Meer draußen haben wir ja mittlerweile andere Situationen. Da ist keiner, der das Meer permanent reinigt und sauber macht, sondern wir machen ja genau das Gegenteil im Moment. Wir schmeißen unglaublich viel rein und wundern uns hinterher, wenn vielleicht die Sachen nicht mehr so gesund aussehen, wie wir das gedacht haben und plötzlich in den Untersuchungen kommt, ja, nicht nur jeder von uns hat schon Mikroplastik im Körper, sondern natürlich auch die Fische, die aus dem Meer kommen. Ketzerische Frage. Kann es sein, dass Fische aus Aquakultur, zumindest aus den Systemen, die dann nicht im Meer sitzen, sondern an Land, dass die mittlerweile gesünder sind als die aus dem Meer? Stichwort Mikroplastik.
Ja, ich sollte jetzt natürlich fürsprechen für die Aquakulturindustrie, aber gerade beim Thema Mikroplastik mitunter schwierig, weil diese Aquakultursysteme durchaus ja auch, also die Tanks bestehen in der Regel aus entweder Beton, Stahl oder Kunststoff, GFK, also glasfaserverstärkter Kunststoff. Das ist noch nicht so problematisch, wenn es da um Abrieb und Mikroplastik geht. Allerdings gibt es ja Filtersysteme in den Aquakulturen. Und diese Filtersysteme sind mit sogenannten Biocarriern, also einem Substrat versehen, das einfach eine sehr große Oberfläche hat, wo diese eben schon angesprochenen positiven, also gewollten Mikroorganismen und Bakterien aufsiedeln, die die Stoffwechselprodukte der Fische abbauen oder zu anderen weniger toxischen Komponenten umwandeln. Und diese Körper, die reiben aneinander und dementsprechend ist auch der Fisch in der Aquakultur nicht mikroplastikfrei. Allerdings muss man sagen, das gelangt in den Gastrointestinaltrakt, also in die Verdauungsorgane und landet letzten Endes nicht in dem, was wir essen in dem Fisch. Also es landet nicht im Filet direkt.
Ja, okay.
Und da gibt es natürlich auch Ansätze, das systemisch zu verhindern. Und da kommen wir dann zu unserem aktuellen Projekt, wo tatsächlich diese Biofilter, die wir eigentlich traditionell in der Kreislauf-Aquakultur benutzen, mit diesen Plastikkörpern, dann gar keine Rolle mehr spielen.
So, jetzt rück raus damit. Ihr habt einen Reaktor gebaut.
Genau, du sagtest. Bei uns geht es genau darum, wir haben zwei Systeme aufgebaut und das eine System ist eine quasi kleine traditionelle Aquakultur im Kreislaufverfahren und das andere System, da wird dieser Biofilter ersetzt durch einen Mikroalgenreaktor. Und das ist einfach ein System von Glasröhren, die Sonne scheint drauf und da drin wachsen Mikroalgen. Und das hat diverse Vorteile. Die Mikroalgen können nämlich auch die Stoffwechselprodukte der Fische zu ihrem Wachstum nutzen. Und zwar direkt terrestrische Pflanzen wie in der Aquaponik können das nicht, also in geringerem Maße zumindest. Da müssen wir auch diesen Biofilter vorschalten, weil die Fische scheiden Ammonium und Ammoniak aus. Hauptsächlich. Und das ist für terrestrische Pflanzen nicht direkt verfügbar, muss also erstmal über diesen Biofilter zu Nitrat umgewandelt werden. Und die Mikroalgen können das direkt verstoffwechseln. Also das ist schon mal genial. Dann hat man natürlich die Biomasse der Mikroalgen, die man dann dem System entnehmen kann, die man dann auch noch im Sinne der Kreislaufwirtschaft weiter sinnvoll nutzen kann. Das kann zum Beispiel im landwirtschaftlichen Kontext sein, als Biostimulanz, da geht die Forschung hin. Kann als organisches Düngemittel verwendet werden. Theoretisch könnte das sogar als Futtermittel verwendet werden. Wir zum Beispiel haben eben jene Tilapien im System und die können sich vegetarisch ernähren. Die haben eine spezielle Form der Kieme. Kiemenreusendorn hat im Prinzip jeder Fisch, aber die sind bei diesen Fischen so ausgebildet, dass die feinste Partikel aus der Wassersäule als Nahrung verstoffwechseln können und dem auch Mikroalgen essen können. Und da könnte man bis zu 30% des Futtermittels, was ja auch ein großer Faktor ist in der Nachhaltigkeit oder in der mangelnden Nachhaltigkeit in der Aquakultur, dass wir da diese Futtermittel einsetzen, die auf marinen Proteinträgern, also auf Schwarmfischen beruhen, die wir quasi pulverisieren und dann den Aquakulturorganismen wieder zufüttern. Und das lässt sich reduzieren, stark reduzieren, zum Beispiel dadurch, dass wir die Algen, die dann in so einem System entstehen, wieder den Fischen zufüttern könnten. Das findet aktuell in unserem Projekt jetzt noch nicht statt, aber es wäre eine Forschungsfrage, die sich dem auf jeden Fall anschließen würde.
Ich hatte an einem der letzten Podcasts schon erwähnt, dass ich über den Algenstammtisch auch in das Thema Algen gerutscht bin oder zu dem Thema Algen gekommen bin. Und es ist unglaublich faszinierend, was diese Art, dieses Lebewesen, Alge uns bieten kann in der Zukunft. Also wirklich faszinierend. Von der Energie über Nahrungsmittel bis zu wahrscheinlich irgendwelchen Baustoffen oder sonst irgendwas, was wir jetzt heute noch gar nicht wissen. Glaubst du, dass das für zum Beispiel Landwirte oder so auch ein Standbein sein kann für die Zukunft, wenn sie merken, es wird draußen aufgrund des gerade erwähnten schon Klimaveränderungen oder aufgrund von anderen Essgewohnheiten unter Umständen eine Idee sein, sich in die Richtung Aquakultur zu entwickeln? Und unterstützt ihr da zum Beispiel dabei?
Unbedingt, das halte ich absolut für realistisch. Ich war tatsächlich auch noch nicht ganz fertig mit den Vorteilen, die Mikroalgen uns bieten können. Die hast du gerade nochmal angesprochen, aber vielleicht soll ich da auch nochmal kurz drauf eingehen.
Ja, bitte, bitte.
Die Mikroalgen produzieren natürlich auch Sauerstoff über die Photosynthese, den wir natürlich in der Aquakultur im Fischbecken auch brauchen, der normalerweise über mechanische Sauerstoffpumpen oder mittels Sauerstoffzufuhr den Fischbecken zugeführt wird. Und die Mikroalgen reichern das Wasser aber ganz selbstständig mit Sauerstoff an. Also da gibt es auch wieder Synergieeffekte. Und was du auch angesprochen hast, die Solarthermie. Also wir haben da eine dunkelgrüne Algenflüssigkeit in diesen Glasröhren. Und die hitzt sich im Sommer natürlich enorm auf und könnte in einem Solarthermiespeicher, also in einem überdimensionierten Wassertank unter diesen Röhren gespeichert werden und dann im Winter zur Heizung des Standortes dann auch genutzt werden. Also in der Theorie bietet dieses Verfahren enorm viele Vorteile. Und ja, bei uns geht es jetzt daran, dass das Konzept quasi zu bilanzieren und das zu beweisen, dass das möglich und umsetzbar ist. Und dann letzten Endes muss das irgendwann skaliert werden und findet dann hoffentlich auch Eingang in die kommerzielle Aquakultur.
Es ist so unglaublich, was die im weitesten Sinne die Natur, der Naturschutz, der ja damit eine Rolle spielt, die Biodiversität und tatsächlich diese ganzen Dinge, die auf unser Klima eigentlich einzahlen, wenn wir es richtig machen, für wirtschaftliche Vorteile bieten. Man muss nur mal die Augen aufmachen. Also man kann mit Klimaschutz und mit vernünftigen Produktion von Nahrungsmitteln auch wirklich Geld verdienen.
Unbedingt, unbedingt. Es wird ja leider auch einfach nicht eingepreist in die Produkte, welche Auswirkungen die Produktionsform hat, ne? Also ein Stichwort Externalitäten. Wenn man sich da mal ein bisschen schlau macht, was uns das eigentlich kostet, diese Billig-Nahrungsmittelproduktion, was das die Gesellschaft kostet, dann ist es theoretisch billiger, ökologisch zu produzieren, ne? Oder einen Fokus auf nachhaltige Lebensmittelproduktion zu legen. Und dann relativiert sich dieser Mehrpreis recht schnell. Das muss allerdings politisch dann auch umgesetzt werden.
Und ich merke, wir hätten noch richtig viel, dass wir tiefer eintauchen könnten, vor allem unter anderem das Thema Algen und Algenreaktoren, was man daraus machen kann. Das machen wir ich lade dich dazu ein, in einer anderen Folge, in einer neuen Folge dann von der Episode Wasserkünste, weil ich glaube, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr unterhalten, dann wirst du unglaublich viel zu diesem Thema erzählen können.
Sehr gerne. Ja, der Rundumschlag hier thematisch ist auch wirklich schwierig, in einer Dreiviertelstunde zu pressen. Da würde ich mich drauf freuen. Gerne, Jörg.
Ja, das ist ein Blitzlicht. Ich stelle meinen Gästen grundsätzlich die Frage am Ende, hast du noch drei Tipps für unsere Zuhörer, wenn sie sich um das heutige Thema, also in dem Fall Aquakultur, Fische aus der Aquakultur oder überhaupt Produkte aus der Aquakultur oder Nahrungsmittel aus dem Wasser interessieren, die du ihnen mit auf den Weg geben könntest?
Ja, absolut. Also abseits von den deutlich negativen reißerischen Dokumentationen, die man so kennt zur Thematik Aquakultur, gibt es gut aufbearbeitete und wissenschaftlich fundierte Informationen in Deutschland, in deutscher Sprache, zum Beispiel auf www.aquakulturinfo.de. Wer es dann irgendwie globaler und detaillierter mit vielen Zahlen und auch Englisch mag, für den veröffentlicht die Welternährungsorganisation FAO zweijährlich den sogenannten SOFIA Report, The State of World Aquaculture, of World Fisheries and Aquaculture. Da kann man ganz gut grafisch und in Zahlen nachvollziehen, was so passiert im Punkto Aquakultur auf diesem Planeten. Außerdem würde ich gerne die Website von unserem Innovationsraum für blaue Bioökonomie empfehlen. Dem ist auch unser Projekt, das Projekt, was Schierbecker beantragt hat, angeschlossen. Das wird vom Ministerium für Bildung und Forschung gefördert. Und da bekommt man auch einen ganz guten Überblick über aktuelle Projekte und Forschungsschwerpunkte im Themenfeld der blauen Bioökonomie und insbesondere der Aquakultur. Das wäre www.blaue-bioökonomie.de. Und ganz grundsätzlich würde ich dem geneigten Zuhörer unbedingt empfehlen, nahelegen wollen, dass man experimentierfreudig und neugierig umgehen sollen mit aquatischen Produkten und insbesondere Nahrungsmitteln, weil Seafood einfach so unglaublich divers ist und in jeder Hinsicht aber auch geschmacklich und gesundheitlich und unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten so viel zu bieten hat. Also man sollte sich da wirklich nicht zu fein sein und auch mal den angesprochenen Algen- oder Quallensnack oder den knusprig ausgebackenen halben Karpfen mit Kartoffel und Preiselbeeren probieren. Und man wird sich wundern, wie gut das schmecken kann. Und ja, zum Nachtisch kann man dann noch ein gutes Gewissen genießen. Also mutig sein und auch mal über den Tellerrand schauen.
Fantastisch. Schöneres Schlusswort hätte ich mir nicht wünschen können. Ein Kollege von mir hat mal oder beendet seine Vorträge grundsätzlich mit Mut, also mit einem Chart, auf dem steht Mut. Und wir waren alle immer der Meinung, er meint damit, wir sollen mutig sein, das, was wir gelernt haben, zu tun. Es ist nur zu 50% richtig gewesen. Er sagte, Mut heißt machen und tun. Und dazu hast du uns gerade aufgefordert. Ich finde super. Ich komme dem nach sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vielleicht auch den Mut finden, dem mal nachzukommen. Jan, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode von Wasserkünste genommen hast.
Sehr, sehr gerne, Jörg. Es war mir ein inneres Blumenpflücken und ich kann mich nur bei dir bedanken, dass ich eingeladen wurde. Und ich finde es toll, dass du das machst. In deiner Freizeit ja auch, muss man betonen. Und ich habe mich gefreut über das Gespräch.
Super, herzlichen Dank. Wir hören uns wieder und euch da draußen bleibt mir wie immer zu sagen, bleibt im Strom und bis zum nächsten Mal bei Wasserkünste, dem Podcast über Wasser in Garten, Kunst und Kultur. Tschüss. Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.